Ein herzliches Willkommen zu Eisberg voraus 35. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute den Fritz Dengel wieder ins Studio eingeladen. Danke dir, dass du gekommen bist.
Gerne.
Es ist kein Zufall, dass du hier bist, weil wir über ein besonderes Thema sprechen wollen, mit dem wir auch schon so ein bisschen mal angefangen haben. Wir haben mal, das war, ich glaube, vor zwei Sendungen, über die erste, zweite und die dritte Engelsbotschaft gesprochen. Und das, da liegt natürlich der Gedanke nahe, dass wenn wir schon darüber sprechen, dass wir noch einen weitergehen und über den lauten Ruf sprechen. Und da bist du natürlich prädestiniert dafür, weil wir die ersten Sendungen schon zusammen gemacht haben. Und darum soll es heute gehen. Was ist der laute Ruf? Wann erwarten wir ihn? Wer wird diesen lauten Ruf geben? Wie sieht die Welt zu dem Zeitpunkt aus, wenn der laute Ruf ertönt? Und wie können wir ihn vielleicht heute sogar schon vorbereiten? Also ich glaube, die meisten Zuschauer haben das, zumindest diesen Begriff schon mal gehört, der laute Ruf. Jetzt müssten wir natürlich fragen, woher kommt das eigentlich, dieser Begriff, der laute Ruf?
Also so direkt, wie da steht der laute Ruf, so direkt finden wir ihn in der Bibel nicht. Allerdings gibt es sehr starke Hinweise und auch Ellen White spricht natürlich sehr viel von dem Begriff der laute Ruf. Und das leiten wir aus Offenbarung ab. Wenn wir Offenbarung 18 aufschlagen, und da sehen wir auch wieder, Offenbarung 18 ist auch wieder das zentrale Thema der dritten Engelsbotschaft. Und auch hier leitet sich der laute Ruf ab. Und da gehen wir mal direkt in Vers 2. Da steht, und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und so weiter. Also hier geht es im Kern darum, wie der Text beginnt. Und er rief, also der Engel, kraftvoll mit lauter Stimme. Mhm. Das ist ein lauter Ruf, der ausgeht. Ja. Im Prinzip könnte man es auch die laute Stimme nennen, aber das ist ein bisschen von der Substanz her zu schwach. Man weiß nicht, was ist jetzt damit gemeint. Ein lauter Ruf, der sagt schon ein bisschen mehr aus. Deswegen wurde es quasi so, ich sag mal, umbenannt. Ja. Aber es kommt daher.
Mhm. Genau. Der laute Ruf, genau. Also biblisch gesehen finden wir diesen lauten Ruf nun hier in Offenbarung 18, Vers 2, wie du gesagt hast. Also diese Stimme, die da ist. Aber wenn wir bei Ellen White gucken, haben wir da irgendwelche Hinweise, dass sie, womit sie es verbindet, was sie sagt, was das ist, wie er entsteht? Kannst du uns helfen?
Ja, also Ellen White spricht ja tatsächlicherweise viel über den lauten Ruf und es ist sogar ein zentrales Thema, der laute Ruf, zur Wiederkunft Jesu hin, kurz vor der Wiederkunft. Und sie sagt zum Beispiel in Christus kommt bald, in dem Buch, wenn die dritte Engelsbotschaft zu einem lauten Ruf anschwillt, wird ihre Verkündigung von großer Macht begleitet sein. Die Gläubigen werden im himmlischen Licht strahlen. Gerade unter den wachsenden Schatten der letzten Krise der Welt wird Gottes Licht am hellsten scheinen und das Lied der Hoffnung und des Vertrauens wird in den reinsten und feierlichsten Klängen zu hören sein. Wie in Offenbarung 18, und hier nimmt sie Bezug dazu, vorhergesagt, soll die Botschaft des dritten Engels mit großer Macht von denen verkündet werden, die die letzte Warnung gegen das Tier und sein Bild geben werden. Ganz bezeichnend ist auch gerade der erste Satz, wenn die dritte Engelsbotschaft zu einem lauten Ruf anschwillt, wird ihre Verkündigung von großer Macht begleitet sein.
Mhm. Auch interessant, dass sie schreibt, das hattest du gerade gelesen, da sind irgendwelche Krisen. Da kommen Krisen.
Ganz genau.
Und dann in diesen Krisen, da wird plötzlich der laute Ruf,
genau,
er wird ertönen und er wird weltweit zu hören sein.
Richtig.
Das ist, glaube ich, das, was wir in Offenbarung 18,1 sehen. Genau, danke.
Genau.
Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit.
Richtig.
Also hier wird die Erde erleuchtet von der Herrlichkeit dieses Engels, dieses Botschafters. Und das ist diese große Bewegung, diese Missionsbewegung,
genau,
die dann auch einmal in großer Vollmacht kommen wird.
Ganz genau. Und das Interessante ist auch dabei, sie sagt, da wird ihre Verkündigung, also die dritte Engelsbotschaft, die zu einem lauten Ruf anschwillt, wird ihre Verkündigung von großer Macht begleitet sein. Also da steckt jetzt nochmal etwas Besonderes dahinter. Es ist nicht wie die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die normale Verkündigung des Evangeliums, die wir so kennen, die heute geschieht, die schon die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende geschehen ist, sondern es wird in einem besonderen Rahmen geschehen. ein Rahmen, den wir schon vor ungefähr 2000 Jahren erlebt haben, ähnlich zu Pfingsten damals. Ja. Und so wird es auch jetzt wieder geschehen. Mhm. Und das inmitten, du hast ja Offenbarung 18, Vers 1 gelesen, da steht, der Engel wird herabsteigen und hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Das heißt, diese Botschaft, die anschwillt, also wird immer größer, immer mächtiger, ist eine Botschaft des Friedens, der Freude in einer Welt zunehmender Krisen, zunehmender Gewalt, zunehmender, also alles wird desolat, es bricht auseinander, es bricht komplett auseinander und die Menschen, die warten jetzt nur noch auf das. Mhm. Das ist jetzt das Besondere an diesem lauten Ruf, der grenzt sich ein bisschen ab von der normalen Evangeliumsverkündigung. Mhm.
Was ist eigentlich die Botschaft des lauten Rufs? Was wird da verkündigt werden?
Ja, wir finden das ja alles im Kapitel 18 der Offenbarung und hier direkt in Vers 2. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister, ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Und dann geht's über in Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihrem Plagen empfangt. Mhm. Das heißt, jetzt ist der letzte Ruf an die Menschheit, sich dem Volk Gottes oder sich der Botschaft Gottes anzunehmen, anzuschließen und danach ist vorbei. Das ist wirklich die allerletzte, das ist wie ich vergleiche das immer damit, wenn ein Haus brennt in der Nacht und da drin schlafen Leute, ja, und jemand von außen sieht es, der kommt und sieht die Flammen schlagen aus dem Dach und dann brüllt er laut und schreit raus, alle sofort raus und er donnert gegen die Scheiben, gegen die Tür und will die Leute wirklich in letzter Sekunde noch rausretten, bevor es zu spät ist. Und so sehe ich auch diesen lauten Ruf, so ein bisschen. Mhm. Das Haus brennt schon, ja, und Gott ruft sein Volk aus Babylon, also aus dem falschen Kirchensystem, den falschen Kirchen heraus, damit sie gerettet werden können, bevor die Hütte abbrennt.
Ja. Interessant, und dieses Gefallen, Gefallen ist Babylon, das wird hier deutlich verkündet. Ich habe hier ein Zitat gefunden von Ellen White. Da steht in ihren frühen Schriften auf Seite 264, das sind eigentlich nur zwei Sätze, da heißt es, die Botschaft vom Fall Babylons, wie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt. Und zwar unter Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben. Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werk der dritten Engelsbotschaft anzuschließen, wodurch diese zu einem lauten Ruf anschwillt. Also hier heißt es, die Botschaft vom Fall Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigt hatte. Das hatten wir
genau
in der vorletzten Sendung, glaube ich, oder vorvorletzten Sendung. Und diese Botschaft wird wiederholt werden, aber unter Hinzufügung aller Verderbtheiten, die seit 1844 in die Kirchen gekommen sind. Das heißt, hier wird deutlich gezeigt, Babylon ist gefallen. Babylon, ein falsches religiöses System hier. Ja. Und es ist gefallen und es wird jetzt aufgezeigt und die Leute sollen es verlassen, damit sie nicht ihrer Sünden teilhaftig werden.
Teilhaften, genau.
Damit sie dann hier reingezogen werden, die Sünden.
Ja.
Das ist schon interessant, auch harter Tobak, was da verkündet wird.
Natürlich. Ist ja auch interessant. Im Vergleich zur zweiten Engelsbotschaft aus Offenbarung 14, finden wir hier noch eine Ergänzung. In Offenbarung 14 steht ja nur gefallen, gefallen ist Babylon. Mhm. Ja. Aber hier finden wir das Gleiche mit einer Ergänzung, wie du es eben gesagt hast. Die ganzen Verderbtheiten werden nochmal aufgezeigt. Und wenn dann eben die Bibel hier sagt, oder Gott uns deutlich vor Augen hält, ist eine Behausung der Dämonen geworden. Ein Gefängnis aller unreinen Geister, ein Gefängnis aller unreinen verhassten Vögel. Also er zeichnet uns ein Bild. Das ist, ich denke, wenn wir uns das mal so vor Augen halten, was das eigentlich bedeutet, also ich glaube, da fehlen uns die Worte, um das zu beschreiben.
In welchem Zustand die Gemeinde
ist. In welchem Zustand
diese gefallene Gemeinde
ist. Genau, die gefallene Kirche da ist. Genau.
Behausung der Dämonen.
Ja. Behausung der Dämonen. Mhm.
Ist ja, das, ich habe auch mal gelesen bei ihr, sie sagt, dass wir werden in der Zeit dieses lauten Rufs, wenn wir auch hinausgehen und den Sabbat noch deutlicher verkündigen.
Genau.
Jetzt habe ich mir gefragt, warum eigentlich? Warum werden wir ihn dann noch deutlicher verkündigen? In welchem zeitlichen Kontext finden wir den lauten Ruf eigentlich? Also die Frage ist, wann erwarten wir den lauten Ruf? Also welche Ereignisse gehen dem lauten Ruf voraus und welche folgen? Mhm. Dass wir das mal so ein bisschen zeitlich einordnen können. Mhm. Können wir vielleicht ganz kurz sagen, was muss denn da, oder wir können ein bisschen ausführlich sagen, was kommt denn alles davor, damit wir so das zeitlich einschätzen können, was jetzt noch kommt, bevor der laute Ruf beginnt?
Ja. Also jetzt befinden wir uns aktuell an dem Punkt, wo das Bild des Tieres aufgerichtet wird.
Mhm. Und vielleicht ganz kurz, das ist ein religiös-politisches System.
Genau, genau. Das verwendet wird später, um Macht auszuüben. Ja. Genau, die Macht, die man braucht, das ist quasi der rechte Arm der Religion, sozusagen der Kirche Babylons. Genau. Auf jeden Fall befinden wir uns aktuell genau in dieser Phase, wo das Bild des Tieres aufgebaut wird. Es wird dann ein Sonntagsgesetz kommen danach. Nach diesem Sonntagsgesetz, das Sonntagsgesetz ist so ein ganz entscheidender Punkt, weil es wird tatsächlicherweise, das ist interessant, was man vielleicht heute nie für möglich halten würde, es werden religiöse Gesetze gegeben werden, die Menschen zu einer Sache zwingen. Mhm. Vielleicht denken sich unsere Zuschauer heute, sowas wird es nicht geben, das ist doch absurd. Religionsfreiheit ist das höchste Gut überhaupt, die Würde des Menschen und deinen Glauben kannst du ausüben, frei, was kannst glauben, was du willst. Genau das ist das, was die Bibel hier beschreibt. Es wird ein Sonntagsgesetz kommen und das wird uns in die Knie zwingen, diejenigen, die dem Herrn treu folgen wollen. Mhm. Aufgrund dieses Sonntagsgesetzes wird es natürlich auch eine Sichtung geben, ja, in der Zeit. Also es wird wirklich sich herauskristallisieren, wer folgt Jesus von ganzem Herzen, wer ist mit Jesus verbunden und wer folgt irgendeinem menschlichen System, ja, einem babylonischen System. Dann kommt etwas ganz Entscheidendes. Dann kommt nochmal so einhergehend mit diesem Sonntagsgesetz, werden wir ja, also müssen wir die Menschen noch in irgendeiner Form warnen können, dass sie dann nicht diesem falschen System folgen. Und das ist das, was sie den lauten Ruf nennen. Aber zwischen dem Sonntagsgesetz und dem lauten Ruf gibt es noch etwas, das brauchen wir. Das brauchen wir, sonst können wir den lauten Ruf nicht tun.
Die Kraft aus der Höhe.
Die Kraft aus der Höhe.
Auch damals die Jünger zu Pfingsten
brauchten. Ganz genau, ganz genau. Also die Bibel nennt es auch den Spätregen. Mhm. Ja. Das ist die Erquickung vom Angesicht des Herrn, so wird es in der Bibel genannt. Der Spätregen, noch einmal eine gewaltige Erweckung, ja, über das Volk Gottes. Und durch diese Kraft, wie damals die ersten Jünger zu Pfingsten, wird das nochmal verkündigt werden. Mhm. Und das ist das, was auch Ellen White hier schreibt. Die Verkündigung wird von großer Macht begleitet sein.
Mhm. Deswegen ist, glaube ich, auch, dass dieser über den Engel in Offenbarung 18, Vers 1, heißt es ja, und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit.
Genau.
Das ist genau das Ereignis, also der Spätregen fällt.
Genau.
Der Spätregen ist ja sozusagen im Gegensatz zum Frühregen, ist der Spätregen ja die Ausgießung des Geistes am Ende der Zeit.
Genau.
Während der Frühregen die Ausgießung des Geistes am Anfang der Gemeinde war.
Richtig.
Und Christus sagt ja auch seinen Jüngern, geht noch nicht hinaus, sondern wartet, bis ihr Macht aus der, oder Kraft aus der Höhe empfangt.
Genau.
Und dann haben sie wirklich in Vollmacht verkündet. Man hat ja gesehen, wie sie dann gesprochen haben. Richtig. Wie sie alle Nationen da erreicht haben.
Ganz genau.
Und das ist, also, das, wenn ich es richtig weiß, wird der Spätregen viel größer sein als der Frühregen.
So schreibt es Ellen White. Mhm. Ja. Und wenn wir überlegen, die Verhältnisse, ja, das ist gigantisch. Damals zur Zeit des Frühlings, als der Geist ausgegossen wurde in großer Kraft, müssen wir uns mal vorstellen, die Verhältnisse. Damals waren es ein paar Jünger, ja? Ein paar Nachfolger Jesu. Ja? Nicht nur die benannten, die 12, ja? Sondern es waren noch ein paar mehr, aber es waren nicht viele, es war so der Anfang. Ja? Aber unter was für Umständen haben die damals gelebt, was für Mittel hatten die? Ja? Wir haben heute alles. Wir haben Satelliten, Facebook, Twitter, wir haben Fernsehen, wir haben Radio, wir können WhatsApp, was du willst, wir können das Evangelium verbreiten, noch und nöcher. Ja? Innerhalb von Sekunden erreicht es den letzten Punkt in Australien. Kein Problem. Das konnten die nicht. Alles, was sie hatten, das war sich selbst. Sie gingen hinaus, sie hatten keine Medien, sie hatten keine Handys, sie hatten gar nichts. Ja? Mhm. Und trotzdem bekehrten sich Tausende an einem Tag. Mhm. Und in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte lesen wir, wie die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs und hört nicht mehr auf zu wachsen. Ja? Wie geht das ohne Twitter und ohne Satelliten und Radio? Wie geht das? Und da ist etwas Bezeichnendes, was mich selbst etwas sehr Essentielles gelehrt hat. Wir können alle Methoden und Mittel dieser Welt anwenden. Der Heilige Geist hat das vollbracht damals und er wird es auch am Ende jetzt wieder vollbringen. Ja. Natürlich, die Mittel helfen uns dann noch mehr, aber das eigentlich, die eigentliche Kraft, das eigentliche ist der Heilige Geist. Und das ist es, was wir brauchen, auch jetzt ganz besonders.
Also die Botschaft von Jesus damals zu seinen Jüngern, wartet, bis ihr Kraft aus der Höhe empfangt, gilt genauso für uns. Also wir können das Werk nicht abschließen, bevor wir nicht diese Kraft aus der Höhe empfangen.
Richtig.
So sagt ja Jesus auch, wenn ihr hört von diesen, dass Krisen kommen, also irgendwie von Erdbeben und Seuchen und Hungersnöten und Kriegsgerüchten und solchen Dingen, wenn ihr das hört, erschreckt nicht, es ist der Anfang der Wehen. Dann sagt er, wenn aber dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt verkündet wird, dann wird das Ende kommen.
So ist es.
Und damit ist der laute Ruf so ein bisschen auch der Abschluss von allem.
Ja, natürlich.
Und das lässt uns natürlich zeitlich das relativ leicht jetzt einordnen. Du hattest gerade schon gesagt, was alles vorher kommt. Also das Bild des Tieres, dieses religiös-politische System wird aufgebaut, wird ein Sonntagsgesetz erlassen. Jetzt nach dem Sonntagsgesetz nennen wir die Zeit um die kleine Trübsal.
Ja.
Ist ja so ein bisschen ausgedachtes Wort, die kleine Trübsal. Dann in der kleinen Trübsal fällt der Spätregen, also der Heilige Geist wird ausgegossen. Und dadurch wird diese Botschaft, die verkündet wird, die dreifache Engelsbotschaft, zum lauten Ruf anschwellen.
Ja.
Wie lange jetzt wird dieser laute Ruf denn gehen? Also was beendet den lauten Ruf und was kommt danach, um das zeitlich einzuordnen?
Okay, genau. Also die Ereignisse, die vorhergehen, haben wir jetzt kurz angesprochen. Und dann kommt der laute Ruf, das eigentliche, das letzte große Werk Gottes auf Erden zur Rettung der Seelen, weil danach gibt es keine Rettung mehr. Und genau das ist ja das Entscheidende. Dieser letzte Ruf kommt aus dem brennenden Haus raus. Ja. Denn danach, es gibt keine Rettung mehr danach, wenn ihr das nicht jetzt tut. Und dann schließt Gott die Tür der Gnade ein für alle Mal. Das heißt, nach dem lauten Ruf endet auch die Gnadenzeit. Das heißt, es gibt einfach keine Umkehrmöglichkeit mehr. Das ist, ich nenne es auch gerne der letzte Ruf. Ja. Er ist laut und es ist aber auch der letzte. Genau. Also Ende der Gnadenzeit. Mit dem Ende der Gnadenzeit, wissen wir, geht es los mit den Plagen. Die vier Winde werden dann losgelassen. Dann wird diese Erde die Gerichte Gottes unvermischt mit Gnade erleben müssen. Ja.
Das ist dann die Zeit der sieben Plagen, Offenbarung 16.
Offenbarung 16.
Und dann die Wiederkunft.
Genau. Der krönende Abschluss, die Wiederkunft. Ja.
Und das ist eigentlich ein interessanter Kontrast, ne, wenn man sich überlegt, zur Zeit des lauten Rufs wird ja der Spätregen ausgegossen, der Spätregen im vollen Maße die Gemeinde treffen. Nach Ende der Gnadenzeit wird der Heilige Geist von der Erde weggenommen.
Ja.
Also auf der einen Seite sieht man wieder, also mit welcher Kraft das Volk Gottes arbeiten kann, wenn der Heilige Geist da ist. Und auf der anderen Seite, nach Ende der Gnadenzeit sozusagen, wird es keine Mission mehr geben. Es wird keine Mission mehr gebraucht werden. Richtig. Die Gnadenzeit ist vorbei.
Richtig. Und auch das Bild, das wir bei Noah sehen, ist auch ganz interessant. Da wird ja auch die Tür der Gnade geschlossen. Und jeder, der drin ist, ja, jeder, der drin ist, wird gerettet. Und dann kommen, das ist so ein Bild für die Plagen, dann kommt das Gericht über die Erde, die Vernichtung. Ja. Und interessant ist halt, dass die drin sind in der Arche, gerettet sind. Ja. Die werden von den Gerichten nicht getroffen, die draußen sind eben schon. Und das Bild ist ein ganz wichtiges, interessantes Bild. Es kommt der Tag, wo Gott auch die Tür der Gnade schließt mit dem Ende des lauten Rufs. Und dann gibt es keine Rückkehr mehr. Es ist egal, wie sehr ich es mir wünsche, also ich muss mich vorher entscheiden. Darum ist diese Botschaft so essentiell. Also es gibt kein Zurück mehr. Wenn ich es nicht tue, dann werden mich die Gerichte Gottes treffen. Nur der drin ist in der Arche. Und interessant ist auch, wer durfte denn in die Arche rein? Ja. Die Botschaft war für alle Menschen gedacht. Noah predigte allen Menschen zu der damaligen Zeit. Es ging nicht darum, es dürfen nur bestimmte Leute, die das Evangelium verstanden haben oder die so oder so oder so glauben. Es war ganz interessant. Es ging darum, der Botschaft der Warnung, dieser letzten Botschaft der Warnung, zu glauben und hineinzugehen. Das ist interessant.
Das ist überhaupt eine interessante Parallele, ne? Wenn du das sagst. Also die letzte Botschaft wurde nochmal ausgegeben, dann ging die Tür zu,
genau.
Ende der Gnadenzeit, dann braucht es aber noch 7 Tage und dann kam das Gericht.
Genau.
Ist ja ähnlich, ne? Die Botschaft wird verkündet, lauter Ruf, dann kommt das Ende der Gnadenzeit, dann kommen nicht 7 Tage, sondern 7 Plagen.
Richtig.
Und dann kommt das Gericht.
Genau.
Also dann ist sozusagen, oder das, ja, dann ist Abschluss.
Ja.
Dann die Wiederkunft, darauf freuen wir uns. Vielleicht sei noch gesagt, in der Zeit des lauten Rufs passiert ja noch was Interessantes parallel dazu. Es wird ja sozusagen die Versiegelung wird derweil stattfinden. Mhm. Also wir wissen ja, also, dass die Menschen in zwei Gruppen geteilt werden, ja. Daniel 11, Vers 45. Die einen haben das Mahlzeichen des Tieres, die anderen haben das Siegel Gottes. Und wir wissen auch schon, das haben wir, glaube ich, in einer anderen Sendung mal schon mal erzählt, Mahlzeichen des Tieres ist sozusagen das Heilighalten des ersten Tages und Siegel Gottes, das ist der Sabbat.
Genau.
Heute noch nicht, wird aber am Ende sozusagen sein, wird es diese Trennung geben.
Genau. Ellen White sagt jetzt, hatten wir in einer der vorangegangenen Sendungen, dass mit dem Punkt, ab dem Moment, wo das Sonntagsgesetz erlassen wird, dann wird der Sonntag zum Mahlzeichen.
Genau, in dem Moment, wo die Menschen per Gesetz gezwungen werden.
Genau, dann wird die Situation brenzlig. Genau.
Lass uns vielleicht kurz drüber sprechen. Wer wird diesen lauten Ruf eigentlich rausgeben? Also wer ist da nun alles involviert? Wer macht das? Ich glaube, ein paar Dinge wissen wir. Also die Leute, die versiegelt werden in der Zeit. Mhm. Das sind zum Beispiel, ich habe jetzt gedacht, an Offenbarung 14, in Offenbarung 14, Vers 12, da werden welche beschrieben, die dritte Engelsbotschaft verkündigen. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Also hier wird wirklich von bewahren gesprochen. Es scheint hier also der Glaube angegriffen zu werden. Aber die, welche treu sind und die Gebote Gottes halten, und den Glauben an Jesus bewahren oder die Gebote bewahren und den Glauben bewahren, die werden am Ende sozusagen auch den Ruf verkündigen.
Ganz genau, ganz genau. Das ist die Charakterisierung des Volkes Gottes am Ende der Zeit. Ja. Mhm. Charaktermerkmale, Geduld, Gebote und den Glauben Jesu. Ja. Mhm. Diese drei Elemente, die müssen zusammenwirken. Also die müssen auch alle vorhanden sein. Fehlt eins, dann passt irgendwas nicht. Ja. Dann kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Es gibt viele Leute, ein aktuelles, hochaktuelles Thema, ist auch die Gebote Gottes. Wir brauchen die Gebote nicht mehr, ist alles ans Kreuz genagelt und so weiter. Mhm. Sie glauben an Jesus. Viele Leute haben auch Geduld, sind geduldige Menschen, ja, harren aus in ihrem Glauben, aber es fehlt etwas. Es ist wirklich wichtig. Das haben nicht wir uns ausgedacht, nicht ich oder du, sondern das ist wirklich das Wort Gottes, das zeigt uns am Ende der Zeit, wird es ein Volk geben. Es wird die Gebote halten, es wird den Glauben Jesu haben und es wird ausharren. Und letztendlich wird dieses Volk dann auch dieses Werk vollbringen und Werk tun, was der Herr ihm aufgetragen hat, den lauten Ruf.
Ja. Plus all die, die sozusagen zur 11. Stunde, wie man es so biblisch sagt, dazukommen, also die erreicht werden von dem lauten Ruf.
Genau, der Schächer am Kreuz. Ja.
Genau, so ein Bildnis für den, in der 11. Stunde es annimmt. Richtig. Und ich denke, da gibt es heute viele. Dieser laute Ruf, hattest du ja schon gesagt oder biblisch zitiert, er sagt, er kommt heraus aus ihr mein Volk, also aus Babylon raus.
Genau.
Heißt ja, da sind heute viele, viele Menschen in Babylon. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das klare Wort sozusagen wird sie rausrufen. Wenn heute in gefallenen Gemeinschaften, die es überall auf der Welt gibt, in gefallenen Gemeinschaften nicht mehr das Wort Gottes verkündet wird, sondern menschliche Philosophie. Also ich denke, so wie damals bei den Pharisäern, die hatten das Wort Gottes, aber die hatten menschliche Gesetze darüber gesetzt. Wenn das wieder passiert, das Wort Gottes wird verstummen und die menschlichen Gesetze werden zunehmen, dann werden viele Menschen denken, Moment, hier stimmt was nicht in meiner Gemeinschaft. Ja. Ich denke gerade so ein bisschen auch an die Gemeinde zum Beispiel von dem Olaf Latzel. Da sind Menschen drin, die sagen, Moment, er liest die Bibel. Ja, er ist vielleicht so ein bisschen die Axt im Walde, aber er zitiert hier die Bibel.
Ja.
Dagegen stehen jetzt Menschen auf und sagen, das ist alles falsch und das darfst du so nicht, heute nicht mehr sagen. Wir haben, ich weiß nicht, Gender und ich weiß nicht, was die alles sagen.
Ja, viele Strömungen, ja.
Genau, musst du dich anpassen, das darfst du so nicht mehr zitieren. Aber der Olaf sagt, ich lese das so, wie das da steht. So ist das.
Ganz genau, ja.
Über seine Art kann man sich unterhalten. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht, davon weg. Aber das sind Menschen in der Gemeinde, die sagen, eigentlich hat er recht. Der zitiert hier das Wort Gottes. Ja. Und ich vermute mal, wenn die Gemeinschaften noch weiter fallen und noch mehr weltliche Dinge annehmen und das Wort weglassen, dann werden viele Leute sich sehnen danach, eine Gemeinschaft zu finden oder da wieder rauszukommen, irgendwo dahin zu gehen, wo das Wort Gottes noch hochgehalten wird, wo es noch leuchtet.
Richtig, genau. Und das macht einen Unterschied, ob man Wort Gottes oder Wort der Menschen verkündigt. Hm. Wort Gottes hat von sich aus, in sich schon eine Kraft. Ich denke in Jeremia, finden wir etwas ganz Interessantes gleich im ersten Kapitel. Da bekommt ja Jeremia gleich im ersten Kapitel bekommt Jeremia den Auftrag, als Prophet zu verkündigen, Jerusalem, ja, dass sie umkehren sollen. Und dann sagt einmal in Vers 9, sagt der Herr zum Jeremia, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist so der Start. Das ist ganz interessant, meine Worte. Es sollen nicht deine, es sollen nicht menschliche, es sollen die Worte von mir sein. Ja? Mhm. Das ist bezeichnend, weil alles andere, das ist eigentlich das Fundament, womit Jeremia beginnt. Das Wort, du musst das Wort Gottes verkündigen. Ansonsten alles andere ist sinnlos. Und dann sagt er in Vers 12 etwas ganz Interessantes. Denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Das ist Wahnsinn. Also hier schließt sich der Kreis. Wenn du sein Wort verkündigst, wird er mit einer besonderen Kraft darüber wachen, damit es auch ausgeführt wird. Mhm. Und die Kraft liegt bereits im Wort selber. Und das ist das, was wir oft nicht verstehen. Wir versuchen an dem Wort zu deichseln, zu ändern. Ich würde das eher anders. Und manche Leute lesen die Bibel, die halbe Bibel, weil die andere Hälfte ihnen nicht passt. Und das ist auch schon ein Rumdoktern am Wort. Mhm. Wie es auch in Offenbarung so schön geschrieben steht. Wer etwas dazu tut oder etwas hinweg tut, ja, der kann nicht mehr gesegnet sein. Mhm. Da fehlt dann nimmst du die Substanz raus oder du legst irgendwas drauf und vermischt es mit dem göttlichen Wort. Und genau das ist das Problem, was wir heute haben, dass im Laufe der letzten Jahrhunderte immer mehr hineingemischt wurde und auch rausgezogen wurde, dass wir eigentlich heute in der babylonischen Kirche das wahre Wort nicht mehr finden. Mhm. Wir finden es nicht mehr, deswegen ist auch keine Kraft mehr in der Kirche. Mhm. Sie ist weg. Kraft ist dort, wo das Wort Gottes verkündigt wird.
Wie Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht,
genau,
denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden.
Und ich darf noch anfügen, was du erwähnt hast, Olaf Latzel, wer ihn wirklich ernsthaft, wer ihm ernsthaft zuhört, was er predigt, wie er predigt. Du hast ja gesagt, über die Art und Weise kann man sicherlich diskutieren, aber welcher Mensch ist vollkommen? Mhm. Ja, aber was er predigt, das Wort Gottes, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, da ist eine gewaltige Kraft dahinter. Das sieht man, das spürt man schon, wenn man so eine Predigt hört vom Olaf. Also ich kann es an der Stelle auch nur empfehlen, mal eine anzuhören. Und da wird wirklich, also ich bin sehr erstaunt, wie auch in anderen Kirchen, eben von denen wir in Offenbarung 18 lesen, kommt heraus mein Volk. Wie also Gottes Volk auch noch in anderen Kirchen sitzt, vielleicht noch nicht mit dem ganzen Licht, ja, aber sie predigen mit voller Kraft und Vollmacht das, was sie wissen. Das
ich glaube, deswegen auch die Opposition. Ich meine, Gottes Wort ist wie so ein Hammer, das zerschlägt, wie ein Schwert, das schneidet und scheidet. So ist Gottes Wort.
Ja.
Und natürlich tut es weh sozusagen. Also wenn ich ein weltlicher Mensch bin und das Wort Gottes schneidet ja nun genau in mein Herz rein und sagt, guck mal, das ist richtig und das ist falsch.
Ja.
Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, entweder ich sage, okay, ich verändere mich zum Wort Gottes hin, oder ich sage, ich will das Wort Gottes verändern, das kann ich aber nicht, weil das Wort Gottes von Gott geschützt wird. Also muss ich sagen, ich will es verbieten, es darf nicht mehr gepredigt werden, ich will es nicht mehr hören. Und dann gibt es plötzlich Aufstände. Ich meine, es gibt viele böse Menschen in der Welt. Ich meine, der Olaf Latzel ist kein böser Mensch. Also er hat eine Meinung, die vielleicht andere Leute nicht haben. Aber deswegen so gegen den Menschen vorzugehen, das ist, weil er diese Kraft benutzt, weil das Wort Gottes erklärt, weil das, da steht das, nach seinem besten Wissen und Dafürhalten.
Genau.
Und das muss man ihm auch zugestehen.
Genau. Und das ist auch der größte Beweis, dass er das Wort Gottes predigt, ist das, was jetzt gerade geschieht. Hm. Er wird vor Richter und Gerichte gezerrt.
Das ist interessant, ja.
Interessant, ja. Also das gefällt dem Teufel nicht. Mhm. Und das wird immer mehr kommen jetzt.
Und viele Menschen werden sehen, dass die Kirchen da irgendwie kaputt gehen, weil sie weltliche Dinge zulassen und das Wort Gottes verstummen lassen. Genau. Das führt aber dazu, dass die Menschen in den Gemeinden sich danach sehen, irgendwo muss doch was anderes geben. Genau. Und das sind die im lauten Ruf auch herausgerufen werden.
Ganz genau.
Und das wird schon gewaltig sein.
Oh ja.
Kennen wir irgendwelche biblischen Vorbilder für diese Bewegung, für den lauten Ruf? Du hattest schon gesagt.
Pfingsten zum Beispiel.
Pfingsten natürlich.
Genau, das ist das Paradebeispiel eigentlich aus der Bibel, ja. Mit einer gewaltigen Kraft, mit einer Urkraft, die man sich so nicht vorstellen kann. Also mich fasziniert immer wieder, wie viele Tausende bekehrt wurden an einem Tag ohne Hilfsmittel. Ja. Mhm. Die hatten nicht mal ein Megafon, wenn sie auf dem Marktplatz vielleicht gepredigt hatten oder so. Ja. Nichts, ja. Aber die Kraft des Heiligen Geistes, wie auch in Sacharja 4, Vers 6 steht, es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, also nicht durch menschliche Möglichkeiten, Methoden, Strategien, was wir haben, sondern durch meinen Geist, sagt Gott.
Ja.
Das ist das Element, was wir brauchen. Und wir haben also dieses Paradebeispiel zu Pfingsten auf jeden Fall, das sollten wir uns vor Augen halten, das wird sich wiederholen in einem noch größeren Ausmaß.
Mhm. Ich habe sogar, wenn du gerade von der Ausweichung des Evangeliums sprichst, wie es damals gewesen ist, es war ja gewaltig. Ich habe Thomas-Christen noch irgendwo im fernen Osten gefunden. Also zumindest die Spuren von denen. Mhm. Das heißt, das war ja erste Generation. Thomas war einer der Jünger.
Ja.
Und die haben das Werk ausgebreitet bis in den fernen Osten damals. Mhm. In wenigen Jahren. Wahnsinn. Und haben viele Gemeinden gegründet. Und die Gemeinden wiederum haben andere Menschen erreicht. Das war gewaltig, was die in dieser Generation geschafft haben. So ein Werk liegt noch vor uns. Ich habe übrigens daran gedacht, als ich mich ein paar Gedanken zu dem Thema gemacht habe, laute Ruf. Es gibt eine Bewegung, die war sehr ähnlich im Alten Testament. Ich denke da an Gideon. Mhm. Wir können aber reingucken, ich will mal was zeigen. In Richter 4 finden wir das ja. Gideon. Und da wird mal gucken. Gideon. Nee, Quatsch, Richter. Das ist nicht Richter 4, das ist wo?
6.
6, 7. 7 wollte ich, danke. 7 wollte ich. Gideon, Richter 7, und zwar hier von Vers 3 oder Vers 4, 5, ja, wir können Vers 4 mal gucken. Also, und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich, führe sie hinab an das Wasser, dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mit dir ziehen. Da gibt es also so eine Auswahl von Gott. Und da heißt es hier, und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit der Zunge von dem Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle gesondert für sich auf. Aber wer auf seine Knie fällt, um zu trinken, ebenso wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Also hier sind zwei Gruppen. Die einen fallen auf die Knie,
genau,
und die anderen bleiben stehen und trinken irgendwie so mit der Zunge, wie das so Hunde machen. Mhm. Und Gott sagt, trennt die. Die, die auf die Knie gefallen sind, die werden nicht mehr gebraucht von Gott. Die, die stehen geblieben sind und das Wasser so trinken, mhm, die bekommen einen Riesenauftrag von Gott. Das sind nur noch 300 Leute dann. Alle, die auf die Knie gefallen sind, werden ausgesondert. Alle anderen, die nicht auf die Knie gefallen sind, die werden von Gott separat behandelt. Die werden mit Gideon zusammen berufen, um gegen die Feinde zu ziehen. Und die sollen gegen die Amalekiter und die ganzen Völker, die sie da zusammengerottet haben, ziehen. Mhm. Und wenn man ein bisschen weiterliest, was dann passiert ist, wir wissen es ja, also Gideon hatte in der Nacht dann so einen Traum, und es ist in Vers 13. Als nun Gideon kam, siehe, da erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt, und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter, und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, sodass sie umstürzten, und er kehrte sie um, das Unterste zuerst, und die Zelte lagen da. Ein Gerstenbrot. Der Mensch lebt nicht vom Wort allein, vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Genau. Hier war das Wort Gottes sozusagen, rollte hier durch das Lager und stürzte, brachte hier eine ganze Menge Chaos hinein. Mhm. Und wie ist das eigentlich passiert? Also diese Leute hatten einen Traum. Als Gideon anrückte, hatten die da einen Traum im Lager und träumten von so einem Gerstenbrot, das da durchs Lager rollt. Interessant, was Gideon dann gemacht hat, im Kampf hier gegen die Midianiter sind es, mhm, dann nimmt er diese 300 Leute, teilt sie auf, die sollten das Heerlager da umringen. Und dann jeder von denen hat eine Fackel in der Hand und einen Krug.
Krug, ja.
Also sie haben das Licht und sie machen Lärm. Die zerschlagen in diese Krüge da. Und ich denke, mit wenigen Leuten erreicht Gott diesen großen Sieg dort.
Ja.
Die Vision ist schon interessant, die er da hatte. Auch welche Leute ausgewählt werden. Es sind nur wenige, die das machen. Die meisten sozusagen wurden nicht berufen, um dieses Werk zu vollbringen. Wenige werden berufen werden. Die werden dann unter Unterstützung von einem Traum, den Gott dort gibt, mhm, werden sie losgesandt und sie tragen nun die Fackel. In einer Hand haben sie die Fackel, in der anderen Hand noch ein Schwert. Sie haben das Licht, sie haben das Wort und sie machen viel Lärm.
Ja.
Und ich denke, das ist doch genau, und sie haben den Sieg errungen.
Genau.
Und ich denke, das ist genau das, was wir im lauten Ruf erleben werden.
Ganz genau.
Wenige Leute werden von
perfektes
Gott
Bild, ja,
ausgewählt. Genau. Ja. Sie werden mit dem Schwert und der Fackel, sie werden leuchten und sie werden den Gegner sozusagen in die Flucht schlagen. Er wird dagegen nichts ausrichten können. Sie werden einen großen Sieg erringen und sie werden sehr, sehr laut sein.
Ganz genau. Ein vollkommenes Bild für den lauten Ruf. Und genauso wird es eben auch sein am Ende der Zeit. Was du auch gesagt hast, ist auch sehr bezeichnend. von insgesamt 33.000 Mann sind 300 übrig geblieben. Ja. Hm. Lächerlich. Mhm. 300 Mann gegen das Heer der Midianiter um die 120.000, 125.000 Leute, wie es später beschrieben wird. Strategisch, militärisch, strategisch chancenlos. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Das ist ein Witz, eine Lachnummer. Mhm. Ja. Aber nicht bei Gott. Und das ist das, was mich so fasziniert. Ich glaube, A.T. Jones hat mal gesagt, dass Gott mit einer Person, die sich ihm 100% hingegeben hat, viel mehr erreichen kann, wie mit einer ganzen Armee, die sich ihm nur zu 99% hingegeben hat. Hm. Und das ist der entscheidende Punkt. Die 100%ige Hingabe, das reicht Gott aus, weil dann kann er mit einem, schon mit einem einzigen, die gewaltigsten Siege erringen. Und wir erleben es immer und immer wieder. Mose hat sich Gott ganz hingegeben, er geht mit seinem Bruder Aaron und sie erreichen den gewaltigsten Sieg, den wir in der Bibel je gesehen haben. Mhm. Über das mächtigste Imperium der damaligen Zeit. Später ein Daniel, der sich Gott ganz hingibt. Ja? Ein Schadrach, Meshach, Abednego, die sich Gott ganz hingegeben haben. Was für Siege Gott errungen hat. Gott braucht keine Armeen. Gott braucht dich und mich. Der braucht mein Herz, aber nicht zu 99%. Und sobald ich das begriffen habe und sage, Herr, hier bin ich, hier stehe ich, werden wir Dinge erleben, wie es so schön heißt in Johannes 11, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn wir im Glauben vorangehen und uns Gott ganz hingegeben haben, werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir werden Dinge sehen, davon wagen wir nicht mal zu träumen. Mhm. Genau wie du es auch beschrieben hast mit dem Beispiel von Gideon. Wir werden es auch jetzt erleben mit dem lauten Ruf, wenn wir uns Gott ganz hingeben, die Erde wird erleuchtet werden von der Herrlichkeit und vom Glanz des Herrn.
Ja. Ist interessant, vielleicht können wir noch ganz kurz sagen, wie sieht die Welt eigentlich zu dem Zeitpunkt aus? Also wenn dieser laute Ruf kommt, wenn das Volk Gottes sozusagen jetzt noch einmal die letzte große Missionsbewegung starten wird, was erwarten wir drumherum, wie sieht die politische Lage gerade aus? Mhm. Ich glaube, eins hattest du schon gesagt, also mindestens die Sondergesetze sind da, ja. Gesellschaft wird ziemlich gespalten sein. Ich vermute ja, viel Denunziantentum wird es geben, was wir heute auch schon sehen. Ne? Es wird so eine Art, jetzt gerade wird ja dem ganzen Planeten so eine Art sozialistische Struktur aufgeprägt. Ja. Ich glaube, das sehen wir in Zukunft auch.
Wie es ja Ellen White hier beschreibt, in Christus kommt bald, Seite 144, gerade unter den wachsenden Schatten der letzten Krise der Welt wird Gottes Licht am hellsten scheinen und so weiter. Das war das in dem Zusammenhang, wenn die dritte Engelsbotschaft zum lauten Ruf anschwillt. Mhm. Und im wachsenden Schatten der letzten Krise der Welt. Mhm. Und diese letzte Krise der Welt, darüber schreibt ja auch Ellen White, auch im großen Kampf mehr, das wird die gewaltigste Krise sein, die je da war. Und es spitzt sich zu. Und mit dem Sonntagsgesetz, wie du es vorher gesagt hast, ab dem Sonntagsgesetz wird die Krise dann richtig heftig werden.
Mhm. Ja. Das ist dann ja auch das, was wir denn die Trübsal nennen, die dann kommt.
Ja. Genau.
Mhm. Genau. Jetzt vielleicht noch interessant, also was passiert alles während des lauten Rufs? Also wenn der laute Ruf rausgeht, dann wissen wir schon, eins, was passiert, viele Leute werden die Gemeinden verlassen, werden sich dieser Bewegung anschließen, ähnlich wie die Miller-Bewegung damals.
Mhm. Genau.
Also es war so eine Erweckungsbewegung damals im frühen 19. Jahrhundert.
Ja, ja.
Das wird es wieder geben. Dann, was wird noch passieren? Ich glaube, was wir schon sagen können, was wir erleben werden, es wird eine Gegenbewegung dazu geben. Ellen White sagt, der Katholizismus, der gefallene Protestantismus und der Spiritismus werden sich vereinen.
Genau.
Da habe ich mal so ein bisschen bei ihr gestöbert, was alles passiert und was uns erwartet durch den Spiritismus. Es wird also viele falsche Erweckungen geben in dieser Zeit.
Richtig.
Und sie sagt, hast du das mal gelesen? Das fand ich so beeindruckt. Sie schreibt, dass es werden Dämonen werden tote Menschen nachmachen, so tun, als wären die Toten schon im Himmel oder in der Hölle oder irgendwo auch immer. Also als wären die Toten schon im Himmel und sie erscheinen jetzt. Dann siehst du plötzlich irgendwie deinen verstorbenen Freund, deinen verstorbenen Opa oder irgendwas und der spricht plötzlich mit dir.
Genau, physisch vor dir, nicht als Geist, physisch.
Genau.
Voller Mensch,
ja. Und sie werden sowas sagen wie, wir sind jetzt im Himmel. Und dann schreibt sie, es werden heilige Leute da sein, sowas wie Paulus oder Petrus. Und es werden böse Leute, die wir als böse in der Geschichte in Erinnerung haben, die werden dort stehen und werden beide sagen, wir sind beide gerettet im Himmel, alles ist gut. Das wird bei vielen, schreibt sie, wird das Wort dieser gefallenen Engel mehr Gewicht haben, oder das Wort ihrer verstorbenen Freunde, das schreibt sie, mehr Gewicht haben als das Wort Gottes.
Genau.
Und so wird es so einen Gegenpol zum lauten Ruf geben. Wer die Bibel kennt und wer schon heute, egal in welcher Kirche, das Wort studiert und eine Beziehung zu Christus hat, der wird nicht so leicht reingelegt werden. Wer die Bibel aber nicht kennt und rein traditionell denkt, naja, die Toten könnten vielleicht im Himmel sein, jetzt kommen sie plötzlich und haben Nachrichten für uns, die sind natürlich in höchster Gefahr, diese Leute.
Richtig.
Und das wird der Spiritismus wird eine große Gegenbewegung machen.
Genau. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Vielleicht kann man darüber sogar mal eine ganze Sendung machen. Die letzte große Täuschung. Ja. Hm. Und hier fährt Satan wirklich das letzte große Täuschungsmanöver. Wie du sagst, er hat Mittel zur Verfügung. Das ist Wahnsinn. Also Satan ist ja auch wie ein Gott, ja, natürlich. Noch lange nicht wie unser Gott. Ja. Er steht unter ihm, er hat verloren, er hat auch nicht die gleiche Macht. Mhm. Aber er hat Macht und kann Dinge tun, wo wir unseren Augen nicht trauen werden.
Er will sich selbst vor allem zu Gott machen, er will ganz angebetet genau. werden, er will wie Gott sein.
Richtig. Ja. Und hier geht's los, hier beginnt das Große. Und das ist etwas, also was du jetzt erwähnt hast, ist wirklich, wirklich absolut wichtig, dass man das versteht. Warum? Es gibt ein ganzes Kapitel im großen Kampf, die Bibel eine Schutzwehr oder die Bibel die einzige Schutzwehr. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber es geht darum, das Wort Gottes. Je näher wir dem Ende kommen und je mehr Satan seine Täuschungsmanöver auffährt, ja, desto wichtiger ist es, dass wir den Unterschied kennen. Mhm. Denn wenn er da steht, wie du es gesagt hast, da steht plötzlich dein Onkel da, dein Freund, dein Bruder, irgendjemand, der verstorben ist, sagt dir, alles gut, was, überhaupt kein Problem, schau mal, ich lebe weiter, es gibt unsterbliche Seele, es gibt dieses, es gibt jenes, alles. Ja. Natürlich, das wird so phänomenal sein, wir werden so ergriffen sein, der Mensch wird so ergriffen sein von dem, der schaltet alles ab, alles, was rational ist, wird abgeschaltet und du kannst das nur noch glauben, weil es ja reell vor dir ist. Ja. Aber Gott sagt, nein, es ist eine Täuschung. Satan kann auch andere Dinge tun. Satan kann Menschen heilen. Ja? Stell dir vor, einer sitzt schon 50 Jahre im Rollstuhl und plötzlich steht er auf und geht. Das kann Satan. Er kann solche Dinge tun. Und dann beginnt ein Punkt, der ist, wenn wir da nicht vorsichtig sind, oder der Mensch, der da nicht vorsichtig ist, der wird im Nu um den Finger gewickelt und es ist vorbei mit ihm. Das hat nämlich einen Hintergrund. Satan weiß genau, warum er es tut. Er weiß, dass die Menschen heute nicht mehr zum Wort Gottes greifen. Und weil sie das nicht tun und das Wort Gottes nicht mehr kennen, kann er diese Spielchen machen und die Menschen leicht täuschen. Mhm. Problem ist aber, es ist nicht von Gott. Auch wenn der Mensch, der davor steht, ja, vor dieser Erscheinung, vor diesem Wunder, sonst was, überzeugt davon, dass es von Gott ist. Und genau das ist ja die Täuschung, wo wir vorsichtig sein müssen. Mhm. Das ist ja genau, deswegen brauchen wir das Wort Gottes und sind wir verloren.
Mhm. Sogar so gewaltig, dass Ellen White schreibt, der Teufel wird auch die Apostel erscheinen lassen. Also da werden gefallene Engel, also Dämonen auftauchen. Der eine behauptet, ich bin Petrus, der andere sagt, ich bin Paulus.
Ja.
Und dann schreibt sie, sie werden ihre eigenen Lehren widerrufen. Aber das ist natürlich hart, weil ich habe das Wort Gottes und ich lese hier Korinther. Ich denke, es ist von Paulus. Und dann steht Paulus da und verkündet jetzt irgendwo in der ARD oder so. Und sagt, ja, ich habe mich damals geirrt. Eigentlich ist es ganz anders. Im Grunde stimmt das schon, aber es ist eigentlich so. Und wenn ich die Bibel jetzt habe ich die Bibel vor mir, wenn ich jetzt nicht glaube, dass es wirklich Gottes Wort ist, dass die Bibel ohne Fehler ist.
Ja.
Und da steht jemand, der behauptet, der ist Paulus und der ist völlig übernatürlich. Mit einer Weisheit redet, der mit einem Wissen, das kann ich gar nicht einschätzen.
Genau, unmenschlich, sowas, übermenschlich.
Genau. Ja, übermenschlich. Und denke ich, aller Achtung. Und das wird eine Riesenverführung sein, wenn die Apostel ihre eigenen Lehren widerrufen werden. Aber vielleicht noch was. Das ist also die Gegenbewegung zum lauten Ruf, der Spiritismus,
ja,
den wir dann auch in allen Gemeinden sehen werden. Denn, du hattest vorhin vorgelesen, Offenbarung 18,1, 2 glaube ich, Babylon ist eine Behausung der Dämonen geworden.
Ja.
Jetzt, das ist die Gegenbewegung zum lauten Ruf. Jetzt vielleicht noch interessant, der laute Ruf, wer macht da eigentlich jetzt mit? Also gegen wen wird sich diese Gegenbewegung eigentlich richten? Wer ist beim lauten Ruf dabei? Also wäre die Frage, auf wen fällt eigentlich der Spätregen? Und da fand ich dieses Bild aus der Landwirtschaft ganz interessant. Jakobus schreibt hier, habt Geduld, Brüder, wie der Landmann, der wartet auf die köstliche Frucht der Erde, die muss zuerst den Frühregen und den Spätregen empfangen. Und auch wir dürfen wissen, dass der Spätregen, der fällt nicht auf die Saat, sondern der Spätregen fällt auf die reife Frucht. und bringt sie zur vollen Reife, damit geerntet werden kann. Ich kann also nicht mich jetzt hinsetzen und sagen, ich warte, bis der Spätregen fällt und dann werde ich schon irgendwie für Gott arbeiten, aber das werde ich heute nicht machen, sondern ich werde warten, bis der Spätregen fällt, dann gehe ich verloren. Ich muss also die Beziehung zu Christus haben, die Liebe zu ihm, muss sagen, Herr, ich möchte gerne, also ich möchte Menschen das Evangelium bringen, ich möchte sie retten, ich möchte sie nicht vermissen in der Ewigkeit. Und durch dieses Arbeiten im Werke Gottes fange ich an, Frucht zu bringen. Der Heilige Geist, mit dem ich dann verbunden bin, bringt Frucht in mir. Und wenn die Frucht da ist, dann fällt der Spätregen auf die Frucht, niemals auf die Saat.
Ja, genau.
Und deswegen wäre es ein Trugschluss zu sagen, ich warte einfach, bis der Spätregen kommt, dann wird alles in mir vollendet werden.
Leider, das ist eine weit verbreitete Lehre, auch heute noch. Ja, das ist, ja, wenn es soweit ist, dann stelle ich mich zur Verfügung und Gott kann mich dann gebrauchen. Mhm. Nein, das ist ein Trugschluss. Und das ist, ja, wir müssen jetzt so vorsichtig sein am Ende der Zeit, denn den Satan hat auf allen Ebenen volles Geschütz aufgefahren, egal wo. Er weiß, seine Zeit ist kurz, Offenbarung 12, er weiß, dass die Zeit kurz ist und sein Zorn ist immens gegen das Volk Gottes. Und er tut alles, um es zu vernichten, zu verführen, um es einfach wegzubringen von Gott. Das ist ja Zerstörungswut in sich. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Noch einen kurzen Satz zu dem, warum es so wichtig ist, die Schrift zu kennen am Ende der Zeit. Da gab es mal, wenn ich mich nicht täusche, war es in England, dann ging es um englische Pfund. Ich weiß es aber nicht mehr sicher, ich habe die Geschichte nicht mehr, nur noch so halb auf dem Schirm. Aber da gab es einen Spezialisten für Banknoten, der sollte Fälschungen von dem Echten unterscheiden. Und es gab 10, 20, 30 Fälschungen, keine Ahnung. Und natürlich einen echten Schein. Und der konnte jede Fälschung definieren, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, der ist echt, ja, der ist falsch. Und da wurde er später mal gefragt, woher wissen Sie das alles, was eine Fälschung sagt? Mich interessieren die Fälschungen nicht. Ich habe das Original studiert. Und alles, was nicht original ist, erkenne ich sofort. Hm. Und so geht es uns auch am Ende der Zeit. Wir müssen uns nicht mit den Fälschungen Satans, mit den Täuschungen beschäftigen. Ja, wie könnte er das machen? Sondern das Original studieren, das Wort Gottes, und dann werden wir gleich erkennen, was nicht passt. Und dieses Bild hat mich so beeindruckt damals. Also die Leute waren sehr beeindruckt von diesem Mann, der sagt, nein, ich habe die Fälschungen studiert, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, woher das kommt, was da drauf ist. Ich weiß nur, es ist nicht das Original, weil ich das Original kenne. Mhm. Und das ist der Punkt, ja. Müssen da sehr auf der Hut sein jetzt am Ende der Zeit.
Schönes Bild. Aha. Ja. Vielleicht abschließend noch, also ein bisschen mit dem lauten Ruf, haben wir jetzt gesprochen, was er sein wird. Das haben wir sozusagen, wir werden durch den Heiligen Geist dieses Werk vollbringen. Jetzt heute sind wir noch nicht im lauten Ruf, also der ist noch vor uns, der beginnt erst nach den Sonntagsgesetzen. Aber was können wir denn heute schon tun, um uns und die Menschen um uns herum vorzubereiten, auf das, was da kommt. Mhm. Also können wir schon irgendwie Grundsteine legen für den lauten Ruf?
Absolut, absolut. Der laute Ruf wird auch im Moment gerade vorbereitet. Ja, das ist interessant. Der laute Ruf, es gibt nicht nur eine Methode, es gibt mehrere Ebenen, auf denen das Ganze getan wird, gemacht wird. Und momentan sehe ich etwas Hochinteressantes, was Gott uns gegeben hat, geschenkt hat. Ja. Durch diese vielen Kundgebungen und Demos, Querdenker auf den Straßen. Man merkt, die Menschen, die dort dabei sind, die fragen, die hinterfragen. Die sagen, was ist denn da los? Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas passt nicht. Ja? Das Puzzlestück geht nicht zusammen. Ja? Und diese Menschen sind auf der Suche. Die wollen wissen, wie geht es weiter? Zukunftsdenken und so weiter. Und da haben wir festgestellt, schon viele von den Adventisten haben das auch festgestellt und betreiben das jetzt auch wirklich auf einer sehr hohen Ebene, das Verteilen von Büchern. Mhm. Verteilen unserer Schriften, also ganz speziell auch der große Kampf von Ellen White, auch bekannt unter Vom Schatten zum Licht, ja, dieses Buch, was auch vom Samuel Eckert sehr stark beworben wird. Und dieses Buch ist zurzeit wirklich der absolute Renner. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Ellen White sagt, ich habe es doch dabei, ja, genau. Ellen White sagt diesbezüglich Folgendes. Das Ergebnis der Verbreitung dieses Buches, der große Kampf, sie spricht über das im Kontext, wenn man das vorher liest, sollte nicht an dem gemessen werden, was sich jetzt zeigt. Durch das Lesen werden manche aufstehen und den Mut finden, sich mit denen zu vereinen, die Gottes Gebote befolgen. Doch eine größere Anzahl derer, die es lesen, werden so lange keine Stellung beziehen, bis die darin vorausgesagten Ereignisse eintreffen. Die Erfüllung einiger der Vorhersagungen wird zum Glauben ermutigen, der dann auch auf andere wirkt. Und wenn die Erde im Abschlusswerk von der Herrlichkeit des Herrn erleuchtet sein wird, von Offenbarung 18,1, werden viele gerade durch dieses Buch ihren Standpunkt zu den Geboten Gottes einnehmen. Das klingt ja wie Wolke 7, das ist ja so perfekt, ja. Und es ist tatsächlich so, dieses Buch wird zurzeit in immensen Massen verteilt. Und ich möchte auch ermutigen, jeden, der diese Bücher zur Verfügung hat, der das tun kann, mischt euch unter die Leute, unter die Mengen. Ja, es sind jetzt viele Mengen da draußen, viele Leute, die hinterfragen, was ist los mit dieser Welt? Und in diesem Buch stehen viele Antworten drin, sehr viele Antworten. Und wie es Ellen White sagt, der ein oder andere wird es lesen und sagen, okay, ich traue mich noch nicht, weiß nicht. Aber viele werden dann sehen, wie sich die Vorhersagen aus dem Buch vor ihren Augen erfüllen und dann werden sie Standpunkt einnehmen. Und ich glaube, das ist auch ein immenses Werkzeug, welches Gott gerade jetzt einsetzt. Und wie gesagt, die Leute, das Buch ist bekannt geworden durch Samuel Eckert, den kennen viele Zuschauer wahrscheinlich, durch die Querdenker. Durch ihn ist das Buch bekannt geworden und dadurch sind die Menschen sehr empfänglich für dieses Buch geworden draußen. Also ein wirklicher Segen auf dieser Ebene.
Und auch eine gewisse Begeisterung sehen wir, weil die Menschen, die lesen dieses Buch und stellen fest, da sind wir heute, also das ist unsere Zeit.
Genau.
Und das entwickelt sich gerade, was ja halt zukünftige Ereignisse noch beschreibt. Es beschreibt die Vergangenheit und zeigt, was alles passiert ist und geht bis über die Gegenwart und zeigt, wie das Ende aussehen wird, also was sich entwickelt. Und heute halt das Spannende, wenn du das Buch in der Hand hast und guckst die letzten Kapitel an und vergleichst mit dem, was du in den Nachrichten siehst, was du gerade in der Welt siehst, stellt man ganz schnell fest, da sind wir an dem Punkt angekommen.
Ja,
so ist es. Das macht es, glaube ich, ganz spannend. Ich habe auch noch ein Zitat von Ellen White dazu, Botschafter der Hoffnung, Seite 142. Im vierten Absatz schreibt sie, zum Spätregen und zum lauten Ruf, bald werden sich mehr als 1000 an einem Tag bekehren, von denen die meisten ihre ersten Glaubensüberzeugungen auf das Lesen unseres Schrifttums zurückführen werden. Also das ist diese Bewegung wie Pfingsten, wie Frühregen.
Ja.
Also es werden sich bald mehr als 1000 an einem Tag. Also es wird eine riesen Erweckungsbewegung sein. Aber die meisten von denen haben ihre ersten Glaubensüberzeugungen aufgrund des Schrifttums.
Das ist Wahnsinn.
Das ist schon
beeindruckend. Sie spricht tatsächlich oft darüber, dass wir die Schriften wirklich wie Blätter im Wind verteilen sollen, ihre Schriften. Und tatsächlich der Zeitpunkt ist gekommen. Also noch nie, ich habe das noch nie erlebt. Mit Schriften bin ich auch schon immer mal wieder unterwegs gewesen. Ja. Skepsis überall. Ja, was ist das? Was steht da drin? Ja, den Menschen ging es viel zu gut. Jetzt merken die Menschen langsam, es geht bergab. Es werden Grundrechte genommen, es geschehen Dinge, die sind so noch nie geschehen. Ja? Die Menschen, die haben Angst, Menschen verlieren ihre Arbeit, Firmen stehen auf der Kippe und müssen Insolvenz anmelden. Also die ganze Situation ist kritisch und die Menschen fragen sich, wie geht das weiter, was ist los? Und plötzlich, das ist auch das Wirken des Heiligen Geistes, das ist das Wirken des Herrn, plötzlich reißen die Menschen uns diese Bücher aus der Hand. Wir haben kaum noch Bücher, um sie zu verteilen. Wir versuchen nachzubestellen.
Das ist wirklich beeindruckend, ja.
Also das ist wirklich, und wie es Ellen White sagt, aufgrund dessen, dass es die Basis, werden sich viele Tausende an einem Tag bekehren. Ja. Mhm. So wird es kommen.
Vielleicht noch abschließend zwei Dinge. Das eine, wie können wir uns organisieren als Gemeinden, als Gruppen, als Christen? Und das zweite, wie bereite ich mich eigentlich persönlich vor? Die beiden Fragen, die würde ich ganz gerne abschließend noch haben, dass wir, wenn wir dem lauten Ruf entgegengehen, was können wir als Gemeinden machen? Also wie können wir sozusagen dafür sorgen, dass wir am Ende, wie die Bibel das sagt, bei der Arbeit vorgefunden werden?
Als Gemeinden, im Prinzip müssen wir uns eine Sache auf die Fahne schreiben und das hat auch mit deiner zweiten Frage etwas zu tun, wie bereiten wir uns vor? Der größte Auftrag, also die eigentliche Daseinsberechtigung der letzten Endzeitbewegung Gottes, Laodicea, ja, beginnt mit 1844, ist der Auftrag der Mission, der letzte Ruf an die Menschheit. Mhm. Ja, das Evangelium zu verkündigen und dann wird Jesus wiederkommen. Das ist, und dazu müssen wir, das müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Es stehen teilweise noch andere Dinge auf der Fahne, die stehen über dem. Das ist nicht so gut, weil Mission ist eigentlich der Kern. Darum sind wir gerufen und berufen als Volk Gottes, als Endzeitbewegung der Menschheit, die Wiederkunft Jesu zu verkündigen. Um das tun zu können, ist eine zweite Frage wichtig. Müssen wir uns vorbereiten? Also unvorbereitet macht es keinen Sinn. Wir müssen selber vorbereitet sein für dieses Werk. Die Frage ist, wie kann ich mich vorbereiten? Ich glaube, das haben wir in einer Sendung auch schon mal ein bisschen behandelt. Wie kann ich mich vorbereiten? Für mich ist immer noch das tiefste und wichtigste und beste überhaupt die Beziehung zu Jesus durch Gebet und Zeit mit Gott. Also Studium der Schrift, Andacht, Gebet. Das ist das A und O. Und dann, wie sagt Luther so schön, bete und arbeite. Ja? Also nur das Gebet und dann Gott wird alles machen, dann setze ich mich jetzt hin, ist nur die halbe Miete und da wird was fehlen, das werden wir merken. Das heißt, Gebet, die Beziehung zu Gott und dann hinauszugehen, um seinem Auftrag gerecht zu werden. Und dann wird Gott den Rest tun. Gott wird das Werk segnen. Aber was wir auch brauchen, gerade jetzt in der Endzeit, ist Mut. Wir müssen aufstehen und mutig sein. Wir werden Widerstand erleben, so wie ein Olaf Latzl. Wir werden viele Dinge erleben, die uns nicht gefallen. Aber der Herr wird seiner Botschaft, je mehr Widerstand wir bekommen, umso mehr Kraft verleihen. Davon bin ich überzeugt.
Danke. Ich nehme das mal als Schlusswort. Und das glaube ich genau, was wir machen müssen. Also es geht um die Vorbereitung im Herzen.
Ja.
Christus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir müssen also mit ihm verbunden sein, dann wird er das Werk in uns vollbringen und wir können den lauten Ruf rausgeben.
So ist es.
Vielen Dank, Fritz, dass ich über das Thema mit dir sprechen konnte. War auch wichtig, denke ich, also nach der dreifachen Engelsbotschaft, die wir schon besprochen haben, nochmal den lauten Ruf. Er ist ja noch ein bisschen separat sozusagen, er ist was Besonderes, genau. Zu einer besonderen Zeit in der Zukunft. Ist, glaube ich, wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Vielleicht auch interessant für viele unserer Zuschauer, weil das Wort hören wir ganz oft über diesen Begriff, der laute Ruf. Mhm. Und jetzt können wir damit auch was anfangen. Jetzt wissen wir, wo es herkommt, wie wir es verbinden können.
Ja.
Also vielen Dank dir, dass du wiedergekommen bist, extra
sehr
dafür.
Gerne. Sehr gerne.
Und auch euch einen Gottes Segen und natürlich eine herzliche Einladung zu unserer nächsten Sendung, Eisberg voraus, dann im 36. Teil. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Gottes Segen euch.